Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Courage, Mut zur Menschlichkeit.
Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin an der Wirtschaftsuniversität Wien und in der heutigen Folge spreche ich mal wieder mit mir selbst. Zum Staffelfinale gibt es eine Solo-Folge. Aus aktuellem Anlass möchte ich über ein Thema sprechen, dem ich mich zuletzt bei einem Workshop des Wiener Instituts für internationalen Dialog und Zusammenarbeit, kurz VIDC, gewidmet habe. Ich glaube, einem großen Reizthema in Zeiten wie diesen, nämlich der Frage, was ist denn feministische Asylpolitik oder was kann sie überhaupt sein? Und dem möchte ich heute ein wenig nachgehen. Asylpolitik zwischen Anspruch und Wirklichkeit, möchte ich sagen. Beginnen wir vielleicht einmal mit ganz wichtigen Vorbemerkungen, weil wenn wir über feministische Asylpolitik sprechen, dann sprechen wir vor allem über geflüchtete Frauen und Mädchen, die ja in der öffentlichen und politmedialen Debatte oft nur am Rande, wenn überhaupt, vorkommen. Dabei machen Frauen und Mädchen die Hälfte aller Geflüchteten weltweit aus, was jetzt wenig überraschend ist, weil Frauen ja auch die Hälfte, sogar etwas mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung stellen. Und auch in Österreich konkret ist die Gruppe der weiblichen Geflüchteten eine größer werdende. Das ist nicht zuletzt auf verstärkte Familienzusammenführungen zurückzuführen. Da hat der eine oder der andere von euch sicherlich die Debatte in den letzten Wochen und Monaten mitverfolgt. Es ist aber auch ganz stark auf die ukrainische Fluchtbewegung seit Frühling 2022 zurückzuführen, wo ja vorrangig Frauen und Kinder nach Österreich gekommen sind. Das heißt, das alles ist bei weitem kein Nischenthema mehr, war es im Grunde nie. Und die Frage, die sich stellt, ist, wie kann man denn nach gewissen feministischen Parametern Asyl und in weiterer Folge auch Integrationspolitik so gestalten, dass es wirklich den Gleichberechtigungs- und Gleichstellungsprinzipien getreu ist. Zuallererst eine wichtige Vorbemerkung. Vulnerabilität, also Verletzlichkeit und Schutzbedürftigkeit im Kriegs- und im Vertreibungskontext ist sehr komplex. Nach Geschlecht, aber auch nach anderen Parametern, wie zum Beispiel der sexuellen Orientierung. Es ist nicht immer so, dass Frauen am stärksten und als erste Gruppe von Krieg und Vertreibung betroffen sind. Zum Beispiel in Ländern, wo eine Wehrpflicht herrscht, die allermeistens vor allem sich auf die männliche Bevölkerung bezieht, kann es durchaus sein, dass junge Männer, die nicht für das mitunter autoritäre Regime in den Krieg ziehen wollen, als Deserteure als erstes das Land verlassen und dadurch eigentlich auch viel stärker vom langen Arm dieses autoritären Regimes betroffen sind, dadurch auch als erste um Asyl in anderen Ländern ansuchen. Also diese Frage der Vulnerabilität bezieht sich einfach auf die konkreten politischen Umstände im Herkunftsland. Es gibt umgekehrt aber auch, und das wissen wir vor allem seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nur allzu gut, geschlechtsspezifische Formen der Gewalt gegenüber Frauen im Krieg. Nicht zuletzt wird Vergewaltigung immer häufiger auch als Kriegswaffe eingesetzt und das betrifft vor allem Frauen und Mädchen, was wiederum zu Flucht führen kann und auch als Schutzgrund anerkannt werden kann. Der Mangel an legalen Fluchtwegen nicht nur nach Europa, sondern ich möchte sagen weltweit, macht die Flucht gerade für Frauen besonders gefährlich, was auf andere körperliche Voraussetzungen zurückzuführen ist, aber auch auf ein ökonomisches Machtgefälle. Die Flucht nach Europa ist nicht nur körperlich gefährlich und anstrengend, sie ist auch sehr teuer. Und wir sehen eben auch eine Einkommensschere zwischen Frauen und Männern, jetzt nicht nur in Österreich, sondern auch in Herkunftsländern. Das nur als wichtige Vorbemerkungen, warum dieser Themenkomplex feministische Asylpolitik durchaus komplex ist und nicht so einfach nach klaren binären Kriterien abgehandelt werden kann. Vielleicht als weitere wichtige Vorbemerkung, und das ist ganz wesentlich, wenn wir uns geschlechtsspezifische Fluchtursachen ansehen, diese sind tatsächlich sehr häufig anzutreffen. Ich beziehe mich hier auf eine Studie der Charité in Berlin aus dem Jahr 2017, die unter mehreren Dutzend weiblichen Geflüchteten eine Umfrage durchgeführt hat und sie gefragt hat, warum sie denn nach Europa geflüchtet sind, was ihre Fluchtgründe waren. Unter den ersten 4 Fluchtgründen, da waren geschlechtsunspezifische Gründe. Da wurde genannt akute Lebensgefahr, Krieg, Terror und Folter. Die weiteren Gründe aber, die sind vor allem Fluchtgründe, die eine Person, weil sie eine Frau ist, zur Flucht zwingen, etwa weil man Gewalt als Frau erlebt hat, vor allem häusliche Gewalt, weil man Angst hatte vor sexualisierter Gewalt, Angst vor Ehrenmord, Angst vor Zwangsverheiratung oder Angst vor Genitalverstümmelung. Das heißt, viele der Fluchtgründe und in weiterer Folge auch der Schutzgründe, die von weiblichen Geflüchteten, die nach Europa gekommen sind, genannt werden, sind geschlechtsspezifische Fluchtgründe. Und deshalb ist es sehr, sehr wesentlich, auf diesen Komplex Geschlecht und Flucht und in weiterer Folge Geschlecht, Flucht und Asylgewährung genauer hinzuschauen. Während der Flucht können solche geschlechtsspezifischen Fluchtgründe sich noch einmal potenzieren. Hier zeigt einerseits die Forschung, aber leider auch die Erfahrung aus der Praxis sehr deutlich, dass geschlechtsspezifische Gewalt eigentlich von allen Seiten droht. Die kann ausgehen von Schmugglern, von Grenzkontrollen, Polizisten, aber auch von anderen Geflüchteten, denen man entlang der Zwangsmigrationsreise begegnet. Leider ist es für viele Frauen auf der Flucht auch Realität, dass sie selbst dann, wenn sie in einem Flüchtlingslager auch auf europäischem Territorium angekommen sind oder wenn sie in einer Sammelunterkunft im Aufnahmeland angekommen sind, auch dort nicht die Sicherheit vorfinden, die sie sich eigentlich erhoffen und erwünschen und ich möchte sagen verdient haben. Es gibt leider ziemlich grausliche Berichte aus dem Jahr 2015 und danach, wo Fact-Finding-Missions immer wieder davon berichtet haben, dass in Flüchtlingslagern beispielsweise es keine geschlechtergetrennten Bereiche gab, nicht einmal geschlechtergetrennte oder absperrbare Toiletten oder Sanitäranlagen. Das hat dazu geführt, dass manche Frauen auf der Flucht Windeln getragen haben in diesen Sammelunterkünften oder Flüchtlingslagern, um nicht die Toiletten vor Ort besuchen zu müssen oder ihre Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr massiv eingeschränkt haben. Und was das körperlich, hygienisch bedeutet, muss ich, glaube ich, nicht näher ausführen. Diese Themen sind ganz, ganz akut und sie werden natürlich umso akuter, wenn eine Frau nicht alleine unterwegs ist, sondern mit Kindern, mitunter mit kleinen Kindern, oder wenn sie sogar schwanger ist, während sie auf der Flucht ist. Also da potenzieren sich noch einmal die Gefahrenlagen, die dazukommen. Im Aufnahmeland und in weiterer Folge auf der Integrationsreise, die geflüchtete Frauen durchmachen, kommen dann vor allem Fragen der ökonomischen Prekarität dazu. Hier möchte ich nur eine Zahl nennen. Eine Studie des AMS Österreich hat vor einigen Jahren erhoben, dass etwa 90% aller geflüchteten Frauen in Österreich in armutsgefährdenden Haushalten leben. Und ich glaube, das ist eine viel, viel zu hohe Zahl, weil sie vergegenwärtigt natürlich auch ein anderes Thema, und das ist ja eine lang gehegte und geäußerte feministische Forderung nach finanzieller Unabhängigkeit, nämlich wenn ich in einer prekären wirtschaftlichen Situation bin, dann tue ich mir als Frau umso schwerer, eine Beziehung, mitunter vielleicht sogar eine gewalttätige Beziehung zu verlassen, weil eben wirtschaftliche Abhängigkeiten gegeben sind. Und das ist leider die Realität für viele geflüchtete Frauen, auch wenn sie bereits in Österreich angekommen sind, im vermeintlich sicheren Aufnahmeland, selbst wenn sie schon einige Jahre hier sind. Also die Frage oder die Forderung nach wirtschaftlicher Unabhängigkeit, weil damit auch körperliche Sicherheit und Unversehrtheit einhergeht, das ist eine uralte feministische Forderung, die aber gerade mit Blick auf Frauen mit Fluchtgeschichte wieder sehr aktuell wird. Wir sehen leider auch, was diesen Bereich Gesundheit betrifft, dass die psychische Gesundheit ein großes Thema, vor allem für geflüchtete Frauen ist. Sie sind wesentlich stärker von Angststörungen und Depressionen, aber auch posttraumatischen Belastungsstörungen betroffen, als das Männer sind. Und leider tut sich hier auch ein Gender Gap auf im Zugang zu Therapie und Versorgung, aber auch in der Diagnose solcher psychischer Belastungsstörungen und affektiver Störungen. Was sind denn jetzt die Rahmenbedingungen oder die Grundvoraussetzungen, damit geflüchteten Frauen Asyl zuerkannt wird in europäischen Aufnahmeländern? Im Grunde muss man dafür das Rad nicht neu erfinden, weil im Grunde ist eigentlich alles, was wir brauchen, bereits in der Genfer Flüchtlingskonvention aus dem Jahr 1951 angelegt. Dort ist festgehalten, dass ein Flüchtlingsstatus, also Schutz, jeder Person zu gewähren ist, die, und ich zitiere, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung verfolgt wird. Und diese Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe ist genau diese Phrase in der Genfer Flüchtlingskonvention, auf dem sich die Asylgewährung aufgrund des Geschlechts, also weil man eine Frau ist, stützt. Da wird sozusagen die Geschlechteridentität unter dieser Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe subsumiert. Das ist Asylrechtspraxis in vielen Ländern. Gleichzeitig muss man betonen an dieser Stelle, dass das erst in den letzten Jahren der Fall ist, und ich werde in weiterer Folge noch auf einige aktuelle Beispiele aus der Praxis eingehen. Historisch gesprochen zeigt sich ein starker Gender Bias im Flüchtlingsrecht. Vor allem während der Zeit des Kalten Krieges wurde der Flüchtling, wie es der Name schon sagt, häufig als junger Mann gesehen, klassischerweise als politischer Dissident aus dem kommunistischen Osten, den westliche Aufnahmeländer genau deshalb gerne Asyl gewährt haben, weil damit ja auch außenpolitische Interessen ausgedrückt wurden. Man konnte sagen, schaut's her, die fliehen alle aus dem offenbar nicht sehr glücklichen Osten in den vermeintlich freien Westen, weil es dort eben so schlecht ist und bei uns so gut ist. Also das wurde häufig auch außenpolitisch verwendet und ganz stark mit diplomatischen Interessen verknüpft. Dadurch sehen wir diesen historischen Bias zugunsten männlicher, junger Flüchtlinge, und erst in den letzten Jahren tatsächlich hat sich dieser Geschlechterbias korrigiert bzw. wird langsam behoben. Wir sehen deshalb nicht nur in Österreich, sondern in den meisten europäischen Aufnahmeländern, dass geflüchtete Frauen, wenn sie aus einem Herkunftsland kommen, in dem Krieg oder Verfolgung herrscht, in der Regel höhere Anerkennungsquoten haben als Männer. Ein besonders klassisches Beispiel in dem Zusammenhang ist Afghanistan, darauf werde ich noch eingehen, wo ja Frauen quasi aufgrund der Tatsache, dass sie Frauen sind, verfolgt werden, ihrer Rechte beraubt werden, ihres Zugangs zu Bildung beraubt werden und so weiter. Und das alleine schon als Schutzgrund unter den Parametern der Genfer Flüchtlingskonvention herangezogen werden kann. Für alle, die sich da näher dazu interessieren, es gibt einige wichtige Grundlagen, die man auch online nachlesen kann. Es gibt einige Resolutionen des Europäischen Parlaments dazu. Vor allem aber stützt sich das, was wir heute als zaghafte Vorstöße in Richtung einer feministischen Asylpolitik sehen könnten, wenn wir wollen. Das stützt sich auf die Istanbul-Konvention, die ja vor allem in Richtung Gewaltprävention geht. Wichtige Fragen sind eben der Schutz vor Gewalt und die Prävention von Gewalt. Diese Frage ist eine ganz, ganz zentrale, sowohl im Flüchtlingsrecht als auch bei Fragen von Integration und Teilhabe von geflüchteten Frauen. Wie kann eine feministische Asylpolitik in der Praxis jetzt aussehen? Ich glaube, davor müsste man eigentlich noch eine viel grundlegendere Frage stellen, nämlich welcher Feminismus überhaupt? Was bedeutet es denn überhaupt im Bereich Asyl, feministische Grundforderungen verwirklicht zu sehen? Und ich glaube, dieser Bereich zeigt wohl wie kaum ein anderer, dass es sich nur um einen intersektionalen Feminismus handeln kann, der sich nicht nur auf Geschlecht als ein zentraler Marker stützt, sondern der auch andere Fragen der Vulnerabilität, andere Dimensionen des Schutzes mit einbezieht, andere Dimensionen der Identität mit einbezieht. Und das ist einerseits die ethnische Zugehörigkeit, die geografische Herkunft, die Nationalität bzw. Staatsbürgerschaft, aber auch Fragen von sozioökonomischem Hintergrund bis hin zu Klasse und sozialen Status. In der feministischen Außenpolitik, wo diese Diskussion ja schon ein wenig weiter gediehen ist, gerade in den letzten Jahren und Monaten aufgrund der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock, kam ja die feministische Außenpolitik stärker aufs Tapet. Da hat man sich auf die sogenannten drei R's verständigt. Rechte, Ressourcen und Repräsentanz. Jetzt freuen sich alle, dass sie mein rollendes burgenländisches R so oft hintereinander hören. Also die Rechte, Ressourcen und Repräsentanz, das sind die drei R's der feministischen Außenpolitik und ich glaube, die kann man auch sehr gut auf die feministische Asylpolitik umlegen. Wobei ich meine, dass vor allem das letzte dieser drei R's, die Repräsentanz, eine Vorbedingung sein sollte und gleichzeitig aber auch ein potenzieller Fallstrick sein könnte, weil bei der Repräsentanz, da geht es natürlich aufgrund der hohen Heterogenität geflüchteter Frauen weltweit, aber auch in konkreten Aufnahmeländern wie Österreich, da geht es um die Abbildung von Vielstimmigkeit und Vielfalt und das ist nicht unbedingt immer einfach in der Praxis. Es geht auch aus meiner Sicht darum, dass man für die Herausbildung einer solchen feministischen Asylpraxis niederschwellige Konsultationsprozesse mit einbezieht. Das heißt, auch gerade betroffene Frauen und Mädchen die Möglichkeit haben, Input zu geben in der Ausgestaltung einer solchen feministischen Asylpolitik. Da geht es auch ganz stark um Macht, wie es überhaupt bei Feminismus aus meiner Sicht nicht um Geschlecht, sondern um Macht geht und um die Frage von Machtverhältnissen und vor allem inwiefern ungleiche und stark asymmetrische Machtverhältnisse, wie gesagt, nicht nur aufgrund des Geschlechts, sondern auch aufgrund der Herkunft, aufgrund des sozioökonomischen Hintergrunds, aufgrund der ethnischen Zuschreibung, wie diese Machtverhältnisse überwunden werden können oder wie man unter den gegebenen Umständen, wo die eben sehr vorherrschend sind, diese Machtverhältnisse, dennoch so etwas wie eine feministische Asylpolitik und Praxis verwirklichen kann. Und wichtig, wir müssen auch potenzielle Blindspots im Auge behalten. Ich glaube, das betrifft einerseits die nicht kleine Gruppe der LGBTQI-Geflüchteten. In Österreich möchte ich hier vor allem die Organisation Queerbase lobenswert hervorheben, die sich schon seit Jahren für die Rechte und für die Schutzanerkennung dieser Gruppe einsetzt. Und umgekehrt aber dürfen wir auch nicht den Fehler begehen, dass feministische Asylpolitik und die wichtigen Anliegen geflüchteter Frauen als Waffe quasi gegen den Schutzbedarf von Männern eingesetzt wird. So ein wenig in die Richtung, ja, weil wir unsere armen Frauen schützen müssen, sollten junge Männer, die nach Österreich fliehen, gar keinen Schutz mehr erhalten, gar kein Asyl mehr erhalten. Das wäre genau die falsche Ableitung, weil damit werden ja bestehende Machtverhältnisse gerade auch im Asylkomplex nicht überwunden. Also es ist schwierig, hier nicht das eine gegen das andere auszuspielen, wie es ja derzeit vor allem auch rechte, rechtspopulistische Parteien tun. Was können nun solche Eckpunkte einer feministischen Asylpolitik sein? Ich habe mir diese Leitlinien, die ich gerade genannt habe, zu Herzen genommen und möchte euch im Folgenden anhand vier großer Bereiche ein paar Eckpunkte präsentieren, die aus meiner Sicht wesentlich wären, dass sie abgebildet sind in einer feministischen Asylpolitik. Diese vier Bereiche, das betrifft einerseits den Zugang zum Recht, zum Schutz. Das betrifft zweitens den konkreten Asylgrund. Das betrifft drittens dann die Frage von Aufnahmebedingungen im Zielland und viertens dann Fragen der Integration. Ich beginne mit dem ersten Punkt Zugang zum Schutz und ich glaube, da ist die wichtigste und wesentlichste feministische wie auch asylpolitische Forderung der Ausbau legaler, sicherer Fluchtwege. Das können humanitäre Visa sein, das können Resettlement-Programme sein, das kann Botschaftsasyl sein. Idealerweise sind das alle die genannten und darüber hinaus, weil wir brauchen möglichst vielschichtige und damit möglichst zielgruppengerechte und passgenaue Möglichkeiten, um sicher zum Recht auf Schutz zu gelangen. Das kann für eine Frau in Syrien beispielsweise eher ein Resettlement-Kontingent sein, weil es für sie schwierig ist, zu einer syrischen Botschaft außerhalb des Landes zu gelangen, weil direkt in Syrien die meisten Botschaften nicht mehr agieren. Das heißt, eine Frau, die ein Visum für Österreich erhalten will, die müsste nach Beirut zuerst einmal kommen aus Syrien. Das ist schwierig. Da wird die Frage des Botschaftsasyl vielleicht nicht so drängend sein. Für eine Frau in einem anderen Kriegs- und Vertreibungskontext aber sehr wohl. Also das heißt, da braucht es einfach möglichst flexible Systeme und eine Diversifizierung der sicheren legalen Fluchtmöglichkeiten. Und ganz besonders möchte ich auf die Familienzusammenführung eingehen. Dazu komme ich dann noch. Familienzusammenführung ist eines der wenigen, eigentlich das einzige Instrument, legal und sicher in Österreich, um Asyl ansuchen zu können. Und dieses Instrument kommt überproportional Frauen und Kindern zugute. Es geht beim Zugang zum Recht auf Schutz aber auch um Aufklärung und Prävention, was Menschenhandel und Zwangsprostitution betrifft. Da gab es zuletzt mehr Aufmerksamkeit durch die russische Totalinvasion in der Ukraine und die Tatsache, dass viele ukrainische Frauen auf der Flucht waren. Etwa hat man da an der polnisch-ukrainischen Grenze immer wieder berichtet, dass dort auch Menschenhändler, also Human Traffickers, unterwegs waren. Da wurde dann auch eine große Plakatkampagne gestartet, eine Bewusstseinsbildungskampagne, um ukrainische Frauen aufzuklären, aber auch um die Aufnahmebevölkerung aufzuklären. Also wenn man etwas Verdächtiges wahrnimmt, soll das gemeldet werden. Das ist leider die Realität vieler Frauen auf der Flucht, dass es hier auch sehr viel in Richtung Menschenschmuggel und Human Trafficking geht. Und deshalb umso wichtiger, dass legale Fluchtwege geschaffen werden, weil dadurch verhindert man eben diese Ausbeutung von schutzbedürftigen Frauen. Zuletzt geht es aus meiner Sicht auch ganz stark um eine Sensibilisierung von Polizei, von Asylentscheidern, Camp-Personal und so weiter, damit sie sensibilisiert werden für geschlechterbasierte Gewalterfahrungen, auch was Retraumatisierung betrifft. Und idealerweise aus meiner Sicht sollte es so weit wie möglich auf allen Stationen, in allen Punkten des Weges weibliches Personal geben. Also egal, ob das jetzt Grenzpolizei betrifft, ob das Flüchtlingslagerbetreuung betrifft, es müsste eigentlich gegeben sein, dass eine geflüchtete Frau, wenn sie das präferiert, auch von einer anderen Frau behandelt oder versorgt wird. Ich komme zum zweiten wichtigen Bereich, dem Asylgrund. Da wiederum der Rückbezug auf die Genfer Flüchtlingskonvention, geschlechtsspezifische Formen der Gewalt und der Verfolgung als Fluchtgrund anzuerkennen, wie gesagt, Geschlecht zu subsumieren als zugehörig zu einer bestimmten sozialen Gruppe. Das ist aus meiner Sicht die wesentlichste Forderung für eine feministische Asylpolitik, dass man qua Geschlecht verfolgt wird, dass man qua Geschlecht massive Menschenrechtsverletzungen und Gewalt erfährt und das deshalb einen Schutzgrund darstellt. Das ist in manchen europäischen Ländern bereits Praxis, nicht in allen Ländern. Ich werde später noch auf ein paar Beispiele eingehen. Der dritte wichtige Punkt betrifft die Aufnahmebedingungen und da gibt's leider eine große Palette an ausbaufähigen Themen, formulieren wir es vorsichtig. Ich glaube, ganz wesentlich wäre eine gendersensible Gestaltung von Flüchtlingslagern, von Erstaufnahmezentren, von Flüchtlingsheimen. Das beginnt bei getrennten Toiletten und Nassräumen, über verschließbare Räume, Familienräume für Frauen, die mit Kindern unterwegs sind, bis hin zu eigenen Gebäuden in großen Lagern, wo nur Frauen und Kinder hinein dürfen. Das ist ganz wesentlich. Die Frage der Kinderbetreuung ist zentral, beispielsweise während des Asylinterviews, um auch wirklich in Ruhe seine Schutzgründe vorlegen zu können, bei Deutschkursen und so weiter und so fort. Es geht auch um umfassende Gewaltschutzkonzepte, wiederum in allen Stellen, auf allen Stationen, auch in Asylverfahrensstellen, auch in Flüchtlingsheimen braucht es Gewaltschutzkonzepte für alleinreisende Frauen, aber auch für Frauen, die im Familienverbund unterwegs sind und wie gesagt weibliches Personal. Ja, und der vierte große Bereich, auf den kann ich jetzt gar nicht allumfassend eingehen, weil das wäre eigentlich eine eigene Folge wert, ist die Frage der psychosozialen Unterstützung bei der Integration, die Frage der Behandlung und Unterstützung von Genitalverstümmelung bei Frauen, Gesundheitsförderung, Schwangerschaftsberatung und so weiter. Viele, viele Themen, die sich auftun in diesem Komplex feministische Integrationspolitik. Auch da gibt es ganz offenbar noch Luft nach oben. Wir sehen eine sehr geringe Erwerbsquote unter geflüchteten Frauen in Österreich. Wir sehen, dass viele Menschen so ein bisschen zu Hause bleiben, in der Familie bleiben, viele Frauen nicht die Möglichkeit erhalten, an Deutschkursen teilzunehmen, an Bildungsangeboten teilzunehmen. Also gerade die Gruppe der Frauen ist, glaube ich, eine, wo die Integrationspolitik in Österreich, in Gesamteuropa noch einiges zu tun hat. Wir dürfen nicht die Fehler der Vergangenheit, etwa während der Gastarbeitergeneration der 1960er und 70er Jahre, wiederholen, wo ja die Frauen quasi als Anhängsel der männlichen Arbeitskräfte betrachtet wurden und ihnen überhaupt keine Integrationsangebote zur Verfügung gestellt wurden. Und das hatte leider massive Folgewirkungen für die zweite und dritte Generation, für ihre Kinder und Enkelkinder. Ich glaube, diese Versäumnisse der Vergangenheit, die dürfen wir nicht mehr wieder begehen. Das geht jetzt besser, weil wir auch wissen, dass es besser gehen muss, damit wir auch die Teilhabe und die Partizipation über Generationen hinweg fördern können. Wie sieht nun feministische Asylpolitik in der Praxis aus? Ich habe schon versprochen, ich werde einige Beispiele aus der Praxis nennen und ich glaube, die zeigen schon, dass bei aller angebrachter Skepsis, was die aktuelle Entwicklung des europäischen Asylsystems betrifft und einen Trend zu restriktiveren Maßnahmen, es schon noch Grund zur Hoffnung gibt, weil in Teilen es so eine Art Leuchtturmprojekte gibt oder Leuchtturmpraxisfälle, wo sich zeigt, da ist schon in Ansätzen so etwas vorhanden wie eine feministische Asylpolitik oder eine Asylrechtspraxis. Und auf die möchte ich gerne eingehen. Zum einen gab es im Jänner 2022 eine Schlussfolgerung der EU Asylum Agency, die damals zum Schluss gekommen ist, dass Frauen und Mädchen unter den Taliban in Afghanistan von Verfolgung generell bedroht sind, weil sie Frauen und Mädchen sind und daher im Allgemeinen, also pauschal, Anspruch auf Schutzstatus in Europa haben. Und einige europäische Länder sind dieser Empfehlung der European Asylum Agency gefolgt, Dänemark, Finnland und Schweden etwa, und sie bieten mittlerweile allen Frauen und Mädchen aus Afghanistan Schutz an in einer Art pauschalen Entscheidung. Die Individualfallprüfung entfällt in diesem Fall. Und argumentiert wird das so, dass afghanische Frauen und Mädchen qua Geschlecht ihrer Rechte in Afghanistan beraubt sind. Das wird als geschlechtsspezifische Verfolgung eingestuft. Und daher ist der Schutzstatus zu gewähren. Und tatsächlich ist sogar angedacht, dass auch schon ältere Anträge, die schon vor dieser Entscheidung eingebracht wurden, reevaluiert werden. Und wiederum zeigt sich hier anhand dieses Beispiels sehr klar, wie dadurch auch außenpolitische Interessen gespiegelt werden. Asylpolitik ist immer auch ein Spiegel außenpolitischer Interessen, weil wenn man allen Frauen aus Afghanistan Schutz gewährt, dann ist das auch eine Reaktion auf die sachliche Veränderung vor Ort. Aber es dient auch dazu, dem Taliban-Regime seine Legitimität abzuerkennen. Und das Gleiche gilt ja auch im Bereich von LGBTQI-Rechten und Geflüchteten. Das heißt, Frauenrechte oder queere Rechte werden da auch ein bisschen so zum Aushängeschild der westlichen Moral. Das ist für die feministische Umgestaltung der Asylpolitik sehr günstig. Es ist aber auch für die Rechtsprechung dann wichtig, weil sich ja aktuell die Lage in vielen Staaten, denken wir an die Abtreibungsdebatte, verschlechtert. Ein zweites Beispiel der feministischen Asylpolitik aus der Praxis, das betrifft ein EuGH-Urteil aus dem Jänner 2024, das besagt, dass geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen aus Drittstaaten als eine Form der Verfolgung anerkannt werden kann. Das heißt, Frauen, die beispielsweise von häuslicher Gewalt betroffen sind und in ein europäisches Land kommen, können allein aufgrund ihres Geschlechts Schutz in der EU erhalten. Das bedeutet vollwertiges Asyl oder subsidiären Schutz oder Duldung. Hier wiederum repliziert man auf die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe, wie sie schon in der Genfer Flüchtlingskonvention veranlagt ist. Und ich lese jetzt wörtlich vor aus diesem aus meiner Sicht sehr weitreichenden Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Folglich kann Ihnen, also den Frauen aus Drittstaaten, die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt werden, wenn sie in ihrem Herkunftsland aufgrund ihres Geschlechts physischer oder psychischer Gewalt, einschließlich sexueller Gewalt und häuslicher Gewalt, ausgesetzt sind. Also sehr weitreichend, sehr umfassend formuliert. Und insbesondere verweist dieses EuGH-Urteil auch auf die Istanbul-Konvention zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen aus dem Jahr 2011. Ganz, ganz wesentlich, die Gewaltschutzebene, dieser Faktor wird einbezogen in die Zuerkennung von Asyl. Ja, und dann gibt's noch ein ganz, ganz aktuelles Urteil, das wirklich zeigt, wie weit auch Feminismus hineinwirken kann in die Asylpolitik. Dieses EuGH-Urteil stammt vom 11. Juni 2024 und es besagt, dass Frauen, die sich während ihres Aufenthalts in einem Mitgliedstaat mit dem Grundwert der Gleichstellung von Frauen und Männern identifizieren, also grundlegend feministische Haltung annehmen, diese Frauen können, abhängig von der Situation in ihrem Herkunftsland, als Angehörige wiederum einer sozialen Gruppe Asyl erhalten. Und dieses EuGH-Urteil, das geht zurück auf einen ganz, ganz konkreten Fall aus den Niederlanden, wo junge irakische Frauen, Minderjährige noch, irakische Jugendliche, aufhältig waren und die sollten abgeschoben werden zurück in den Irak. Und diese jungen irakischen Frauen und Mädchen, die haben eben, sind bis zum EuGH gegangen und haben gesagt, diese Abschiebung würde unser Leben gefährden, weil wir einfach aufgrund unseres längeren Aufenthalts in den Niederlanden diesen Grundwert von Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung von Mann und Frau uns zu eigen gemacht haben und wir würden mit dieser Haltung, mit dieser Werteeinstellung im Irak verfolgt werden. Und genau deshalb können wir nicht abgeschoben werden. Und sie waren, wie gesagt, mit dieser Argumentation erfolgreich. Das heißt, ein bisschen jetzt plakativ formuliert, feministische Einstellung kann ein Asylgrund sein, wenn man aufgrund dieser feministischen Einstellung im Herkunftsland verfolgt wird. Was dieses EuGH-Urteil für andere europäische Länder und für die Asylrechtsprechung in Zukunft bedeuten wird, wage ich nicht zu behaupten, vor allem deshalb, weil ich keine Juristin bin. Aber es ist sehr, sehr spannend zu sehen, in welche Richtung sich das Ganze bewegt. Zum Abschluss, wo stehen wir da in Österreich? Jetzt wird mancher dazu vielleicht sagen, naja gut, Dänemark, Schweden, das sind alles sehr aufgeklärte Länder mit einer großen Gleichstellungstradition, feministische Vorreiter in Europa, aber in Österreich gibt es eigentlich keine feministische Asylpolitik. Das würde ich ein wenig in Frage stellen, weil wenn wir uns genauer ansehen, dann können wir auch hier erste zarte Pflänzchen sehen oder zumindest argumentieren, dass gewisse Praktiken in der Asylrechtsprechung sehr wohl auch feministisch konnotiert sind. Und das eine, und das habe ich schon erwähnt, ist das Instrument der Familienzusammenführung. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt gefragt werde, wie könnte man diesen Kampf für feministische Asylpolitik weiter vorantreiben, dann gilt es, auf dieses Instrument der Familienzusammenführung den Fokus zu legen. Es gilt nicht, das Rad neu zu erfinden oder so etwas wie Resettlement-Programme zu fordern. Das ist im derzeitig politischen, rechtlichen System Österreichs sehr utopisch, befürchte ich. Aber wir haben die Familienzusammenführung, die auf dem Recht auf Familie basiert. Und die kommt überproportional häufig Frauen und Kindern zugute. Das ist das Instrument, womit Frauen und Kinder sicher zu ihrem Recht auf Schutz gelangen. Und deshalb gilt es, dieses Instrument hochzuhalten und auszubauen. Leider sehen wir in letzter Zeit, in den letzten Wochen und Monaten, stark rückläufige Zahlen in Österreich, was Personen betrifft, die über Familienzusammenführung gekommen sind. Und das ist auf teils bewusste Verzögerung seitens der österreichischen Behörden zurückzuführen. Es werden beispielsweise bereits bewilligte Anträge neu geprüft. Es liegen schon vollständige DNA-Tests, die eine Voraussetzung für Familienzusammenführung sind, vor. Dann werden Termine abgesagt in den Botschaften vor Ort. Es kommt zu Verzögerungen. Also ich möchte fast sagen, die Vermutung des Amtsmissbrauchs liegt leider nahe. Wahrscheinlich auch aus politischen Gründen. Wir sind ja mehr oder weniger schon im Nationalratswahlkampf. Also das ist aus meiner Sicht nicht nur ein asylpolitischer Kampfgrund oder ein Thema für Asylpolitik, das ist auch etwas, was die Frauenpolitik und feministische Forderungen betrifft. Umso wichtiger wäre es, da hinzuschauen. Ich möchte ein ganz konkretes Beispiel nennen, inwiefern durch die Familienzusammenführung vor allem auch Frauentode verhindert werden können. Es gab einen Fall eines geflüchteten Mannes aus Syrien, der bei der Deutschen Post gearbeitet hat, der war schon vor einigen Jahren nach Deutschland gekommen und er wollte seine Frau über das Instrument der Familienzusammenführung nachholen. Die Frau lebte in einem Flüchtlingslager in Libanon, hatte aber keinerlei Möglichkeit, legal nach Deutschland zu kommen, weil es war unglaublich bürokratisch, diesen Familiennachzug zu beantragen. Sie konnte gewisse Dokumente nicht nachweisen. Es kam immer wieder zu Verzögerungen. Und dann aus einer puren Verzweiflung heraus hat sie beschlossen, den irregulären Weg zu gehen, hat sich auf ein Flüchtlingsschiff über das Ägäische Meer gesetzt. Und das war leider genau das Schiff, das vor fast genau einem Jahr vor Pylos im Ägäischen Meer gesunken ist mit über 500 Toten, die daraus hervorgegangen sind. Der große Schiffbruch vor Pylos. Auf diesem Schiff war eben unter anderem auch diese Frau, die eigentlich über das legale Instrument der Familienzusammenführung nach Deutschland hätte kommen können, wäre das Ganze nicht so lange seitens der Behörden verzögert worden. Also man sieht hier, wie unmittelbar die Familienzusammenführung auch wirklich zur Rettung von Frauenleben beitragen kann und dazu beitragen kann, dass Frauen über sichere legale Wege zu ihrem Recht auf Schutz kommen. Ein weiteres zartes Pflänzchen, wenn man so will, oder ein Aspekt der feministischen Asylpolitik könnte man erkennen in der Aktivierung der EU-Massenzustromrichtlinie, die ja vor allem ukrainischen Frauen zugute kam. Die wurde unmittelbar nach der russischen Totalinvasion in der Ukraine aktiviert und besagt, dass alle ukrainischen Frauen gleich nach Ankunft in einem EU-Land dort temporären Schutz für die Dauer von 3 Jahren erhalten und bleiben dürfen und somit auch sofort Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass für diese Frauen der Schutz sofort und relativ umfassend gegeben war. Also es war jetzt nicht intendiert als feministisches Instrument, aber in dem konkreten Fall kam es vor allem Frauen aus der Ukraine zugute. Und ich glaube, das sollte auch eine Lehre sein für zukünftige Fluchtbewegungen. Die Aktivierung der Massenzustromrichtlinie ist wesentlich und hat sicherlich auch zur Rettung von Menschenleben und zu einer besseren Integration, zu einer schnelleren Integration der ankommenden Menschen beigetragen. Und zuletzt vergessen wir nicht, auch Österreich hatte bis vor nicht allzu langer Zeit humanitäre Aufnahmeprogramme namens HAP 1 bis 3, also Resettlement-Programme. Zwischen dem Jahr 2013 und 2017, also noch unter einer Innenministerin Mikl Leitner, gab es solche Aufnahmeprogramme. Und dort wurden unter anderem 7 konkrete Schutzkategorien festgelegt. Für Personen, die in eine dieser Schutzkategorien fallen, gab es bevorzugte Aufnahme über eines dieser humanitären Aufnahmeprogramme. Und eine dieser Schutzkategorien war besonders gefährdete Frauen und Mädchen. Also auch hier könnte man sagen, eine feministische Leseweise, das soll vor allem auch Frauen und Mädchen in Konflikt- und Kriegssituationen zugutekommen. Und das war dann auch der Fall, dass über diese humanitären Aufnahmeprogramme tatsächlich besonders viel Frauen und Mädchen aufgenommen wurden. Leider nach 2017 gab es keine solcher Programme mehr. Es findet sich interessanterweise noch eine Absichtserklärung, ausgerechnet im türkis-blauen Regierungsprogramm mit einem Innenminister Herbert Kickl. Da gab es noch die Absichtserklärung, dass ein kleines Resettlement-Kontingent wieder aufgenommen wird. Aus den bekannten Gründen kam es dann nie zur vollständigen Abarbeitung dieses Regierungsprogrammes. Und seitdem gibt es einfach nicht mal mehr die Absichtserklärung in diese Richtung. Ja, ihr seht also, wenn man genau schaut, dann ist es gar nicht so schlecht bestellt um das, was irgendwann einmal eine voll ausgebaute feministische Asylpolitik werden könnte. Gleichwohl mir bewusst ist, in Anbetracht der großen, auch globalen Herausforderungen, sind das leider immer noch kleine Tröpfchen auf einem sehr heißen Stein. Ich hoffe, dass sich dieser Themenbereich weiterentwickelt, nicht nur in der Praxis, sondern tatsächlich auch in der Wissenschaft und Theorie. Über die feministische Außenpolitik reden alle, über die feministische Asylpolitik redet niemand, was, glaube ich, auch einem Missverhältnis geschuldet ist, dass über Asyl und Sicherheit erstens mal sowieso, kommt mir vor, fast nur Männer reden, dass wir so tun, als wären Flüchtlinge nur Männer. Und dass wir kaum die wichtige Integrations- und Asylrechtsarbeit von Frauen für Frauen im Auge haben. Und die ist aber ganz, ganz zentral. Ja, mit diesen schon auch, glaube ich, hoffnungsvollen Ausblicken auf ein sicherlich sehr herausforderndes restliches Jahr, einen sehr herausfordernden Herbst, möchte ich euch an dieser Stelle schon in die Sommerpause von Aufnahmebereit verabschieden. Es wird in 2 Wochen noch eine kleine Spezialbonusfolge geben. Da möchte ich noch nicht allzu viel verraten. Und dann gehen wir, und ich spreche hier nicht im Majestätsplural, sondern ich spreche hier für mein Team in der Produktion, Postproduktion, Social Media etc. Wir gehen in eine, wie ich finde, wohlverdiente Sommerpause und kehren dann im September wieder zurück. Wir lassen uns natürlich nicht entgehen, dass es auch noch vor der Nationalratswahl 1-2 Folgen geben wird, die konkret sich anschauen, wie es denn um eine Flüchtlingspolitik, Integrationspolitik unter einer neuen Regierung, wie auch immer diese aussehen kann und wird, bestellt sein kann. Aber vorab möchte ich euch schon jetzt einen schönen, erholsamen Sommer wünschen. Ich lege euch sehr gerne alle alten Folgen von Aufnahmebereit ans Herz. Wenn ihr am Strand liegt oder eine lange ausgedehnte Wanderung macht, dann ist das vielleicht ein guter Begleiter im Ohr. Und ich freue mich, wenn ihr dann im Sommer wieder frisch und munter mit dabei seid, wenn wir den Staffelauftakt starten. Vielen Dank fürs mit dabei sein, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und Baba.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen der MA7 der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.
Podcastwerkstatt.